Guten Morgen alle zusammen. Wie schön, dass wir heute Morgen zusammen sind. Wie schön, dass du dir die Zeit und die Kraft genommen hast, hierher zu kommen und das Evangelium zu hören an diesem Morgen. Heute Morgen ist der Titel Evangelium in Bewegung. Wir haben ja unsere Weihnachtsserie und wenn wir ein bisschen durchschauen, was wir schon alles hinter uns haben. Wir haben praktisch das Fest des Glaubens als Weihnachtsserie. Der erste Teil war Höre den Ruf mit Maria. Die zweite war Überwinde die Zweifel mit Josef. Und heute setze dich in Bewegung mit den Hirten. Mit den Hirten. Die Hirten sind mit meine Lieblingsfiguren in der ganzen Weihnachtsgeschichte, denn sie sind eine erstaunliche Wahl von Gott. Welche Gruppe von Leuten Gott da berufen hat, um die Geschichte von der Menschwerdung Gottes in Christus weiterzuerzählen. Denn die Hirten waren im ersten Jahrhundert im Nahen Osten die niedrigste Schicht der Gesellschaft. Als diese galten sie. Es ist sozusagen sprichwörtlich dieses, die Letzten werden die Ersten sein. Gott wählte sie aus, um diese größte Geschichte überhaupt zu erzählen. Wenn wir uns das heute vorstellen würden, was für Menschen das wären. Ich war mal in einer Drogenreha, in einer christlichen Drogenreha und sie haben einen Gottesdienst gemacht. Und du konntest ihren Gesichtern noch ansehen, wo sie überall durch mussten. Ich dachte, krass, das war so eine schöne Atmosphäre und so eine Gegenwart Gottes dort spürbar, aber diese Gestalten, die das gemacht haben, sie waren noch gezeichnet von ihrer Sucht und ihrer Abhängigkeit. Und damals ging es mir so, dass ich dachte, ja, die Letzten werden die Ersten sein. Und so benutzt der Herr nicht nur einen Engel des Herrn, der zu diesen Hirten kommt, sondern die Menge der himmlischen Heerscharen wird zu ihnen geschickt. Hören wir doch mal rein in den Text in Lukas 1, Vers 8 bis 17. Bist du bereit? Es waren Hirten in derselben Gegend auf dem Felde bei den Hirten, die hüteten des Nachts ihre Herde. Ich habe extra Luther-Evangelium aus Lukas gewählt, weil das so einfach uns an alles erinnert von diesen Tagen, dieser Saison. Und das Herrn Engel trat zu ihnen. Die Klarheit des Herrn leuchtete um sie. Sie fürchteten sich sehr. Und der Engel sprach zu ihnen, fürchtet euch nicht, siehe, ich verkündige euch große Freude, die allem Volk widerfahren wird, denn euch ist heute der Heiland geboren, welcher ist Christus, der Herr in der Stadt Davids. Und das habt zum Zeichen, ihr werdet finden, das Kind in Windeln gewickelt und in einer Krippe liegen. Und alsbald war da bei dem Engel die Menge der himmlischen Heerscharen. Die lobten Gott und sprachen, Ehre sei Gott in der Höhe, Frieden auf Erden bei den Menschen seines Wohlgefallens, da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren. Sprachen die Hirten untereinander, lasst uns nun gehen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie kamen eilends und fanden beide, Maria und Josef, dazu das Kind in der Krippe liegen. Dass sie es aber gesehen hatten, breiteten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Die buchstäblich ersten Evangelisten des Neuen Testamentes waren diese Hirten. Wenn wir sie uns bildlich vorstellen und uns hineinversetzen in die Situation, ihre Kleider waren vermutlich beschmutzt von der Nacht auf dem Feld. Ihre Haut war vom Wetter gegerbt. Vielleicht hatten sie Wunden, die nicht so richtig gut versorgt waren. Mit Sicherheit rochen sie nicht nach Veilchen, ja, die als Hirten direkt von den Herden. Und solche Typen, solche Kerls, benutzt Gott, um die ersten Evangelisten der Kirchengeschichte zu werden. Menschen, die nicht fein duften, Menschen, die nicht elegant angezogen sind, Menschen, die vielleicht auch eine ganz einfache Sprache gesprochen haben. Das sollte die Frage beantworten, die du und ich so gut kennen. Kann Gott jemanden wie mich gebrauchen? Unser deutscher Perfektionismus stellt uns immer wieder das Bein. Ja, genau. Hey, jemanden wie dich kann Gott gebrauchen. Gott gebraucht gewöhnliche Menschen, Leute wie dich und mich. Du brauchst kein Gelehrter zu sein. Wenn der Herr es ihm gefallen hat, diese rauen Gesellen, diese stinkenden Menschen von dem Feld bei den Schafen, die sich schon tagelang dort aufgehalten hatte, zu seinen ersten Evangelisten zu machen, dann stehen doch unsere Versäumnisse oder unsere Fehler dem Herrn doch auch nicht im Weg, uns zu seinen Botschaftern zu machen. Amen, Gemeinde? Hey, hey. Wir erzählen, was wir gesehen und gehört haben und welche Veränderung Gott in unserem Leben bewirkt hat. Ich konnte gestern eine Stunde dabei sein auf dem Potschplatz unten, bevor ich mit den Teens losging. Und mich hat es so gefreut, dass die Menschen offen waren, dass sie sich nicht belästigt gefühlt haben. Wenigstens 95% waren offen. Ein paar fühlen sich immer belästigt. Du kannst nicht alle recht machen. Aber es war so schön, wie sie die Einladungsflyer genommen hat, wie der eine oder andere nachgefragt hat, wie man etwas ins Gespräch kommen konnte. Ich habe mich so gefreut. Für mich gibt es nicht viel Schöneres, als Botschafter von Jesus zu sein und diese beste Botschaft überhaupt aufleuchten zu lassen. Gott achtet auf sein Wort und seine Botschaft. Und es kann sich und es wird sich Erstaunliches daraus entwickeln. Zurück zu den Hirten. Sie sind meine Lieblingsfiguren, weil die Engel entschwinden wieder in den Himmel. Der Glanz, der die Nacht erhellt hat, verblasst. Es ist wieder Nacht auf dem Feld und die Hirten stehen wieder alleine da mit ihren Schafen. Und es ist der spannende Moment nach dem Gott-Moment. Ich durfte in meinem Leben einige überwältigende Gott-Momente erleben, so wie du auch. Und der spannende Moment ist immer nach dem Gott-Moment, nachdem die Tränen vorbei sind, das Ausschütten des Herzens vorbei ist, wir von unseren Knie wieder auf unsere Beine kommen, wir vom Boden wieder aufstehen, wir vom Lachen uns beruhigt haben, wie es so ist in der Gottesgegenwart, jeder reagiert anders. Die Zeit nach der Berührung mit dem Übernatürlichen ist der spannendste Moment für mich. Manche Leute sagen dann, das war interessant, und machen mit der bisherigen Richtung des Alltags weiter. Andere sagen, ein anderes Mal, gerne wieder, und warten, ob mal wieder der Lichtglanz kommt, ob mal wieder der Engel des Herrn vorbeischaut, aber sie setzen keinen neuen Kurs in ihrem Leben. Dafür, meine Lieben, sind die Gottmomente da, um einen neuen Kurs, eine neue Klarheit, eine neue Entschiedenheit in unserem Leben zu setzen. Und was mir an den Hirten echt gefällt, hey, sie zögern keine Sekunde. So gibt es Lukas, der Evangelist, weiter, sie zögern keine Sekunde. Schau mal mit mir rein, Lukas 2, Vers 15. Da die Engel von ihnen gen Himmel fuhren, sprachen die Hirten untereinander. Lasst uns nun gehen gen Bethlehem und die Geschichte sehen, die da geschehen ist, die uns der Herr kundgetan hat. Sie kamen eilends, fanden beide Maria, Josef, das Kind in der Krippe liegen. Da sie aber gesehen hatten, breiten sie das Wort aus, welches zu ihnen von diesem Kind gesagt war. Ich liebe sie, weil sie sich in Bewegung setzen. Und ich liebe Gruppen in Bewegung, Gemeinde in Bewegung. Sie gehen in das Dorf hinein, das Bethlehem damals war. Ungefähr 200 Menschen, sagt uns die Forschung, lebten dort. Und sie finden alles genauso, wie es der Engel angekündigt hat. Maria, Josef und das Kind in der Krippe liegend. Und Lukas macht sich die Mühe, die Haltung der Hirten zu beschreiben. Das eine war, sie gingen eilend. Sie vergeudeten keine Zeit, nach der Berührung durch den Himmel dorthin zu gehen, wo die Botschaft des Engels, die Botschaft Gottes, sie aufgezeigt hat, sie hingerufen hat. Und ich liebe solche Menschen, die beweglich sind, die belehrbar sind, die empfänglich sind für das, was Gott tut, die es nicht relativieren oder sagen, ich muss es noch 5-mal hören, 1-mal, 2-mal, ja, 3-mal zur Bestätigung ist wirklich gut und oft auch wichtig, aber Menschen, die sich aus der Reserve locken lassen, ich liebe sie, das griechische Wort für dieses Eilends, suchen und finden, ist dieses Finden, ist das Wort Aneurisko. Aneurisko. Und es beschreibt die suchende Haltung der Hirten. Aneuriska beschreibt die Behaltung eines beharrlichen Suchens mit dem Ziel, wirklich zu entdecken. Ich liebe diesen Teil des Evangeliums. Mit den Hirten wird eine Gruppe von Menschen beschrieben, die eine Berührung von Gott erleben und mit der dafür angemessenen Haltung weitergehen. Wenn man genau hinschaut und nach 35 Jahren Christsein entwickelt man so ein Gespür dafür, wenn eine gewisse angemessene Haltung in einem Raum ist oder wenn eine gewisse Respektlosigkeit und fehlende Wertschätzung sich bei deinem Gegenüber auftut. Und ich glaube, das Reich Gottes leidet auch bei uns unter diesem fehlenden Respekt, unter der nicht angemessenen Wertschätzung für Gottes Wort, für seine Berührungen, für seine Offenbarungen. Unser Kopf und das deutsche Kulturgut des andauernden Stress steht uns im Weg. Es ist unser Kulturgut geworden, gestresst zu sein. Wenn du dich nicht gestresst fühlst, fühlst du dich manchmal fast schuldig. Warum fällt mir denn heute alles so leicht? Wo ist denn mein Stress geblieben? Und Aneurysko beschreibt diese Haltung eines beharrlichen Suchens mit dem Ziel, wirklich zu entdecken. Wenn ich meine Bibel lese, möchte ich sie mit Aneurysko lesen. Wenn ich mit Menschen im Austausch bin und es um Beratung geht, möchte ich sie mit dem Ziel von Aneurysko diese Beratung eingehen. Die Haltung eines beharrlichen Suchens mit dem Ziel, wirklich den Kern der Sache zu entdecken. Wenn ich mit meinem Alltag unterwegs bin, möchte ich mit einer Aneurysko-Haltung unterwegs sein. Ich möchte entdecken, wen Gott in meinen Alltag hineingestellt hat, die Perlen, die Edelsteine finden, die es herauszulösen gilt aus dem Knoten des Alltags. Eine angemessene Haltung als Nachfolger von Jesus zu leben. Meine Lieben, das ist geistlicher Aufbruch. Da ist Potenzial, da ist Richtungsweisung von Gott für unser Leben. Sie setzen eine neue Bewegung für ihr Leben um diese Hirten. Und es waren einfache Leute. Die sind oft gar nicht zur Schule gegangen. Unsere ganze Bildung, unser ganzes System von Entwicklung zielt ja eigentlich darauf ab, dass wir den gelingenden Kurs unseres Lebens finden, halten können, ausbauen können. Darum geht es in Bildung. Und diese scheinbar ungebildeten Männer zeigen diese Bereitwilligkeit, das Ziel anzusteuern, um das es wirklich geht im Leben. Ich liebe sie dafür. Die Haltung des beharrlichen Suchens mit dem Ziel, wirklich zu entdecken, wovon Gott zu ihnen gesprochen hat. Und dieses Wort Gottes wird für sie zu ihrem Lebens- und Reisekompass. Und sie steuern Bethlehem an und sie finden den Messias. Im Gegensatz, und ich glaube, ich sage es in jeder weihnachtlichen Saison, zu den Schriftgelehrten und den Pharisäern, die ihr Leben lang studiert haben. Und die wussten, dass der Messias in Bethlehem zur Welt kommen wird. Und von Jerusalem bis Bethlehem sind es 11 Kilometer Luftlinie. Und die sich nicht die Mühe machen, in Bethlehem nachzuschauen, obwohl 3 Könige aus exotischen Königreichen zu ihnen kommen. Und ein Stern scheint über Jerusalem, der das Kommen des Messias andeutet. Was für ein Kontrast, dass diesen einfachen Hirten den Weg finden, der Schriftgelehrten und Pharisäern verborgen bleibt. Mit dieser Aneurysko-Haltung kommen Menschen wirklich bei Christus an. Dann machen sie nicht nur eine interessante Erfahrung oder eine prickelnde Erfahrung oder eine extravagante Erfahrung. Sie werden nicht nur für eine kurze Episode ihres Lebens berührt. Wie viele Menschen ich kenne, die eine kurze Episode ihres Lebens in einer charismatisch-pfingstlichen Gemeinde zubringen und später darüber lächeln und sagen, das war eine extravagante Zeit in meinem Leben. Wie weit sie verfehlt haben, die gute Berührung, die gute Absichten Gottes für ihr Leben. Wer Jesus mit dieser Aneurysko-Haltung sucht, wird ihn finden. Er selber spricht davon in Matthäus 7, Vers 8. Schau mit mir rein. Denn wer da bittet, der empfängt. Wer da sucht, der findet. Wer da anklopft, dem wird aufgetan. Wow. Die Hirten hören also die Botschaft. Sie vertrauen ihr, sie gehen der Sache nach, sie überzeugen sich davon, sie verkündigen sie mit voller Freude und das alles in wenigen Stunden. Und ich denke mir, was für eine Lernkurve, was für eine Entwicklung, was für Menschen mit Potenzial, die da draußen auf dem Feld waren, in ihre dreckigen Kleider, in ihrem nicht gerade Wohlgeruch, was für ein Potenzial. Und sie lassen bei dem Gang nach Bethlehem offensichtlich ihre Herden zurück. Manchmal bin ich erstaunt darüber, was passiert, wenn Menschen Jesus begegnen oder eine Offenbarung des Himmels haben, was sie dann bereit sind zurücklassen. Überleg dir das, die Hirten lassen ihre Schafe zurück. Oft gehörten sie gar nicht ihnen, sie waren nur angemietet, um die Schafe zu bewachen. Und was für ein Ärger sie riskiert haben mit ihren Herdenbesitzern. Und lass mich einen Moment über dieses Wagnis des Zurücklassens sprechen. Unsere Glaubenshelden, Petrus und Andreas, lassen ihre Fischerfirma zurück. Sie lassen buchstäblich die Netze am Ufer liegen, so berichtet uns das Evangelium, und folgen Jesus nach. Johannes und Jakobus, ihre Freunde, waren auch Fischer, lassen auch die Firma zurück und die Netze zurück. Für uns als Schwabe ganz erstaunliche Dinge. Matthäus, oder er wird auch Levi genannt, er lässt eine florierende Zollstation, ein echter Moneymaker, lässt er zurück. Und das Evangelium berichtet, wie wenn er auf offener Straße die Kassen zurücklässt und einfach wegläuft. Als ich frisch gläubig geworden bin, habe ich den Jesus-Film rauf und runter geschaut. Und dort wird es so verfilmt, dass er die offenen Kassen zurücklässt und sich die Menschen auf der Straße auf die Kassen stürzen und die Kassen plündern. Ob es genau so gewesen ist, wissen wir nicht. Aber ich war erstaunt damals über die Bereitschaft der Jünger zum Zurücklassen. Wenn jemand in der Bibel Jesus sucht und findet, ist dir aufgefallen, dass das immer ein Wagnis des Zurücklassens beinhaltet. Nämlich den Preis der neuen Abhängigkeit von ihm. Diese neu gefundene Abhängigkeit von Jesus hat sofort ein Wagnis und ein Risiko, das es mit sich bringt. Und in diesem Moment kannst du es den anderen Menschen nicht mehr recht machen. Du kannst es ihnen nicht mehr recht machen. Denn die Dinge, die du verlässt, sind die Dinge, an denen sie hängen. Und du bekommst ein Kopfschütteln, du bekommst ein gerollte Augen, du bekommst ein Zucken mit den Schultern von den Menschen um dich herum über deine Entscheidung des Zurücklassens. Und das gilt es tatsächlich auszuhalten. Gilt es tatsächlich auszuhalten. Wenn jemand in der Bibel Jesus sucht und findet, hat das immer einen Preis, nämlich den Preis der neuen Abhängigkeit von Jesus. Und obwohl diese Abhängigkeit von Jesus unser höchster Gewinn des Lebens ist, er ist doch treu und gerecht und kümmert sich um uns, wie sich niemand anders kümmert, scheint es wie ein Risiko und ein Wagnis. Wann immer diese zwei Worte genannt werden, Risiko, Wagnis, zucken Menschen zusammen. Denn wir sind gut mit anderen Worten. Wir sind gut mit dem Wort Vorrat. Wir Deutsche sind das bestversichertste Volk der Erde. Wusstet ihr das? Also kenne ich die ganz neuen Statistiken, vielleicht hat jemand uns überholt, aber bislang war es so, die Deutschen waren die am besten versicherten Menschen der Welt. Etliche überversichert, im globalen Vergleich zumindest. Absicherung, Vorrat, Reserve, Zukunftssicherung, sind Lieblingsworte unserer Lebensplanung. Was bin ich nicht alles angerufen worden in meinen 20ern von irgendwelchen Versicherungen oder irgendwelchen Absicherungsgesellschaften? Du merkst, dass du wirklich ernst wirst, alt wirst, wenn diese Anrufe ausbleiben. Irgendwann dachte ich, komm, ich werde gar nicht mehr angerufen. Ja, schau mal in den Spiegel, warum? Auch der Zug ist abgefahren. Aber dieses Prinzip sehen wir bei den Hirten und bei den Jüngern. Sie alle lassen zurück. Und die Frage ist, was darfst du zurücklassen? Was hast du schon zurückgelassen? Und was hängt dir noch wie ein Klotz an deinem Bein und beschwert deine Nachfolge Christus gegenüber? Ernst gemeinte Frage, nicht rhetorisch. Überleg mal einen Moment. Vielleicht hältst du es. Einfach denkst du, ich halte es nicht aus, dass die anderen die Augen rollen. Ich möchte bei jedem beliebt sein. Dann darf ich dir sagen, everybody's darling kommt in der Bibel nicht vor. Es gibt keine Verheißung für everybody's darling, für den, der es allen recht machen möchte. Er bleibt nach allen Seiten befangen und gehangen. Menschenfurcht ist ein Übel, mit dem wir wirklich brechen dürfen und müssen. Traditionen können gute Teile beinhalten, sind aber teilweise auch ein Übel, mit denen wir brechen müssen, weil sie Christus entgegenstehen. Und wir sehen bei all unseren Glaubenshelden, bei Abraham, wie er seine Heimat verlässt, in ein Land geht, das der Herr ihm noch zeigen wird. Und wir sehen seine Schwäche, er verlässt nicht alles, er nimmt Lot mit. Und alles, was du mitnimmst in solche Situationen, dass der Herr sagt, lass es zurück, das bringt große Konflikte später. Der Schmerz des Loslassens, den verlegst du nur auf später zu einer Zeit großer Konflikte. Und wie gut ist es, das loszulassen, von dem Gott sagt, lasse es los. Und die Hirten lernen das alles innerhalb weniger Stunden. Was für eine Lernkurve. Und noch eine Sache beeindruckt mich. Die Hirten bekamen einen Engel und sie bekamen das Heer der himmlischen Heerscharen. Und es ist dieser übernatürliche Moment, der eine evangelistische Wirkung hat, der sie so stärkt innerlich, so überwältigt, so entschieden, aber und auch so sortiert macht, dass sie zu den Botschaftern des Evangeliums werden. Alle anderen, denen sie erzählen, bekommen nur die Hirten. Die Hirten bekamen den Engel, alle anderen bekamen die Hirten. Und so wurden die Hirten von Schafen zu echten Hirten von Menschen. Die Fischer von Fischen werden zu Fischern von Menschen. Die Hirten von Schafen werden zu die Hirten von Menschen. Und vielleicht das ist genau deine Aufgabe, Hirte, Hirtin zu sein an dem Ort, wo du bist. Die Aufgabe des Buchhalters wird zur Aufgabe des Hirten, während du deine Buchhaltung machst. Die Aufgabe der Krankenschwester wird zur Aufgabe der Hirtin. Die Aufgabe der Assistenz, der Geschäftsleitung wird zum Hirten der Geschäftsleitung. Gott sucht seine Botschafter da, wo du bist. Das Evangelium wird nur dann zur guten Nachricht, wenn es weiter gesagt wird. Davor ist es das gute Geheimnis. Und damit das gute Geheimnis zur guten Nachricht wird, braucht es Menschen wie die Hirten, braucht es Menschen wie diese Fischer, Petrus und Andreas und Jakobus und Johannes, braucht es Menschen wie diesen Levi, Matthäus, der die Zollstation mit all ihrer Kohle verwaist, da lässt zur Freude der Leute drumherum. Und das Evangelium wird dann zur guten Nachricht, wenn es weitergesagt wird. Was sagen wir weiter? Deine Schuld ist beglichen durch Christus am Kreuz. Die überzogene Bilanz deines Lebens ist bereits durch Gott ausgeglichen. Jetzt kannst du durch dein Vertrauen auf Christus dieses Geschenk annehmen und eine persönliche Beziehung zu deinem Schöpfer erfahren. Ehrlich, besser geht's nicht. Eine bessere Botschaft wirst du niemals finden, werden wir niemals finden als diese schlichten Worte des Evangeliums. So lasst uns diese Weihnachtszeit zu einer Zeit machen, in der wir teilen, was Gott für uns getan hat. Lasst uns uns anspornen lassen durch die riechenden Gesellen des Feldes, die Hirten von Schafen, die zu Hirten von Menschen werden. Sie zeigen uns, wenn sie es als ungehobelte und ungebildete Kerls hingekriegt haben, ist es vermutlich nicht so schwer mit einer Aneurysko-Haltung, mit dieser Haltung des Suchens und Findens zum gleichen Ziel zu kommen. Unsere Musiker können kommen und ich lade euch ein, dass wir gemeinsam aufstehen. Dass wir beten um diese Erneuerung unseres Sinnes, Erneuerung unserer Haltung. Dass wir beten, dass Gottes Geist, sein Heiliger Geist, der ja auch sucht, durch die ganzen Erdkreis, durch die ganze Erde sucht, damit er die findet, die ungeteilten Herzen sind, dass dieser Geist Gottes mit seinem Suchen, mit seinem Finden uns neu erfüllt. Lieber Herr, hier sind wir heute Morgen. Herr, wir beten, dass wir neu auf eine angemessene Art und Weise beeindruckt sind von dem, was du unter Hirten und Fischern und Zöllnern getan hast. Du hast die Letzten zu den Ersten gemacht. Du hast die ausgesucht, die wir niemals ausgesucht hätten, um die ersten Botschafter deines hereinbrechenden Königreichs des Himmels zu sein. Du hast Menschen ausgesucht, die äußerlich gerochen haben, äußerlich dreckig waren, ungewaschen, vielleicht mit Zahnlücke, vielleicht mit Bart. Und hast sie zu den Botschaftern der Herrlichkeit der Ewigkeit gemacht. Und so stehen wir hier, Herr, und wir beten, dass diese Frage sich in uns beantwortet. Kann Gott mich gebrauchen? Will Gott mich gebrauchen? Bin ich zu irgendetwas Nütze im Reich Gottes? Und dass dein Möglich all unsere Unmöglichkeiten durchstreicht, lieber Herr. Beten, dass dein Geist uns erfüllt an diesem Morgen. Dein Heiliger Geist, der Geist des Vaters, der Geist Jesu, ausgesandt vom Thronsaal Gottes, dass er uns erfüllt und uns diese angemessene Haltung des Respekts, der Wertschätzung dieser ewigen Dinge gibt, dass wir nicht nur das Übernatürliche suchen, um der Extravaganz des Momentes willen, sondern dass wir bereit sind, es die Botschaft zu unserem Lebenskompass zu machen, lieber Herr. Mach es doch gerade jetzt, während die Musik spielt, zu deinem eigenen Gebet. Geist Gottes, erfülle mich. Leg alle Unsicherheiten ab ans Kreuz. Leg Menschenfurcht ab ans Kreuz. Leg diesen Wunsch von es allen recht zu machen, alles auszugleichen, den Götzen von Toleranz und von Rechtmacherei ab ans Kreuz. Bete es. Gottesfurcht, Respekt vor dem heiligen Gott größer ist als Menschenfurcht, mich überwinden lässt. Bete um die Liebe Gottes, die alle Angst austreibt. Lass los, was ich loslassen muss. Dass es mich später nicht einholt und zu einer Zeit von Konflikt wiederkommt. Öffne alle Bremsen, leg jede Kette ab, was immer sie ist. Warte nicht länger, Jesus nachzufolgen. Mach es wie die Hirten. Innerhalb weniger Stunden werden sie von einer scheinbar unbedeutenden Existenz zu den ersten Evangelisten der Kirchengeschichte. Und Herr, wir stellen uns mitten hinein in deine wunderbaren Absichten. Stellen Sie uns hinein in die Fußstapfen der Hirten, die Fußstapfen der Fischer, die Fußstapfen des Zöllners und wollen dir, Jesus, frei und ungehindert nachfolgen. wollen den Lichtglanz von Weihnachten, die Botschaft der Engel, die Erscheinung des himmlischen Sterns, all das nutzen, um umso klarer die Botschaft von Jesus Christus aufleuchten zu lassen, Herr. Ehren dich, Herr. Wir erheben dich, Herr. In Jesu Namen.